Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheis. Zunächst die Nachrichten. Die sogenannten Lustrationsgesetze bleiben weiterhin in Kraft. Das Abgeordnetenhaus lehnte heute Vormittag einen Antrag der Kommunistischen Partei auf ihre Aufhebung in erster Lesung ab. Die Gesetze sehen die Überprüfung der Vergangenheit von Personen vor, die in bestimmten Bereichen des öffentlichen Dienstes Schlüsselpositionen besetzen. Seit Beginn der 90er Jahre verhinderten sie somit, dass Funktionäre des früheren kommunistischen Regimes und Mitglieder der ehemaligen Staatssicherheit in führende Funktionen der staatlichen Verwaltung oder auf andere bedeutende Posten gelangen konnten. Die Abstimmung war zugleich eine Zerreißprobe für die sozialliberale Regierungskoalition, da die kleineren Koalitionspartner der Sozialdemokraten befürchtet hatten, ein großer Teil der sozialdemokratischen Abgeordneten könnte für die Aufhebung votieren. Die Freiheitsunion hatte zuvor gewarnt, sollte dies der Fall sein, werde sich das negativ auf das weitere Funktionieren der Regierungskoalition auswirken. Auf großes Interesse war am Dienstag in Tschechien die Veröffentlichung fast aller Namen von Agenten des früheren Geheimdienstes gestoßen. Wegen des großen Interesses hatte das Innenministerium die Namen im März ins Internet gestellt. 10 Monate nach dem Hochwasser der Elbe sind in Lebensmitteln aus dem Umfeld des umstrittenen tschechischen Chemiewerkes Spolana gesundheitsgefährdende Stoffe festgestellt worden. Tschechische Wissenschaftler schlossen am Dienstag nicht aus, dass die Schwermetalle und Pflanzengifte von der Flut aus dem Werk geschwemmt wurden, das direkt an der Elbe steht. Das Hygienische Amt riet, Fische und Eier sowie Hühnerfleisch nicht zu essen. Spolana steht in der Stadt Neratovice, von wo aus die Elbe nach Sachsen fließt. Spolana-Sprecher Jan Martinek sagte, die Stoffe müssten nicht zwangsläufig aus dem Werk stammen. Dieser Darstellung widersprach die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Die jüdische Gemeinde in Prag hat sich für eine humanitäre Geste gegenüber ehemaligen Zwangsarbeitern aus der deutschen Minderheit ausgesprochen. Nicht, weil sie Deutsche seien, sondern weil sie Unrecht erleiden mussten, sagte der Vorsitzende Tomáš Jelínek der Prager Zeitung Mladá Fronta Dnes. Der Vizeregierungschef Petr Mareš will dem sozialliberalen Kabinett in Prag in der nächsten Woche ein Entschädigungsprojekt für Angehörige der deutschen Minderheit vorlegen. Hintergrund sind Diskriminierungen nach dem Zweiten Weltkrieg, beispielsweise nicht anerkannte Schulabschlüsse. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds in Prag rechnet damit, dass sich auch die deutsche Regierung an einer solchen Initiative beteiligen würde. Im mährischen Bezirk Kroměříž-Kremsie hat gestern Nachmittag erneut ein Mann versucht, sich selbst zu verbrennen. Nachbarn des 52-Jährigen konnten die Flammen löschen. Der schwer verletzte und bereits bewusstlose Mann wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Bei dem gestrigen Selbstmordversuch handelt es sich bereits um den 14. in einer Serie von Selbstverbrennungen, die vor mehr als 3 Monaten begann. Die tschechische Zentralbank hat heute ziemlich überraschend alle Zinssätze um 0,25 Prozentpunkt gesenkt. Darüber informierte ein Sprecher der Zentralbank. Ökonomen zufolge hatte die Nationalbank zwar Raum für die Zinssenkung, diese war jedoch erst für Ende Juli erwartet worden. Jan Skácel, Vorsitzender der tschechischen nationalistischen Kleinpartei Národní sjednocení, zu Deutsch etwa Nationale Vereinigung, führt mit dem Privatsender TV Nova einen Rechtsstreit um einen fast 3 Jahre alten Dokumentarfilm über deutsche Konzentrationslager. Nova hatte in der im November 2000 ausgestrahlten Dokumentation auch auf tschechischen Nationalismus verwiesen und dabei unter anderem den Slogan von Skácels Partei »Nichts als die Nation« mit ähnlichen Parolen der Nazizeit verglichen. Die Autoren gaben an, sie wollten aufzeigen, aus welchen Bewegungen einst der deutsche Nationalismus hervorgegangen war. Skácel besteht umgekehrt darauf, dass er nicht mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht werden will. Soweit die Meldungen. Im Anschluss hören Sie jetzt im Programm von Radio Prag das Tagesecho mit Martina Schneibergova.
Tagesecho.
Eine Diskussion über tschechisch-österreichische Beziehungen fand an der Karls-Universität statt. Die Verzeichnisse des ehemaligen kommunistischen Geheimdienstes STB wurden in einer erneuerten Fassung vom Innenministerium herausgegeben. Und der Hochgeschwindigkeitszug Pendolino wurde in Prag vorgestellt. Die sind die Hauptthemen unseres Tagesechos. Mit der Weltmeisterschaft im Segelfliegen befasst sich danach Lothar Martin im Sportreport. Im Rahmen der Diskussionen rund um den bevorstehenden EU-Beitritt Tschechiens wurden und werden natürlich auch die bilateralen Beziehungen des Landes immer wieder unter die Lupe genommen. Nicht zuletzt das Verhältnis zu Österreich, das in letzter Zeit mehreren Belastungsproben ausgesetzt war. Am Montag fand an der Prager Karls-Universität eine Podiumsdiskussion zu dem Thema statt. Gerald Schubert war für Radio Prag dabei.
Das Forum für tschechisch-österreichischen Dialog, die österreichische Botschaft in Prag und die österreichische Liga für Menschenrechte hatten gemeinsam zu dem Abend geladen. Die Diskussion stand unter dem Motto »Möglichkeiten der tschechisch-österreichischen Zusammenarbeit im Rahmen der EU«. Die Diskussionsrunde am Podium war durchaus hochkarätig besetzt. Der stellvertretende tschechische Außenminister Rudolf Jindrak, der österreichische Presseattaché Gregor Schusterschitz, Przemysl Janir vom Forum für tschechisch-österreichischen Dialog, der Politologe Robert Schuster und nicht zuletzt der tschechische Parlamentsabgeordnete Karel Kühnel, der als Emigrant selbst lange Jahre in Österreich verbracht hat, analysierten die Qualität der Beziehungen zwischen beiden Staaten und die Hoffnung auf eine Verbesserung des Verhältnisses in einer zukünftig gemeinsamen Europäischen Union. Denn die Stimmung zwischen den Nachbarn war ja in den letzten Jahren einigermaßen getrübt gewesen, unter anderem im Zusammenhang mit den sogenannten Beneš-Dekreten und dem grenznahen Atomkraftwerk im südböhmischen Temelín. Dass nun im Zuge der EU-Erweiterung Bewegung in jenes Verhältnis kommt, darüber war man sich freilich ebenso einig wie über die Tatsache, dass eine weitere Verbesserung des Klimas möglich und wünschenswert ist. Inwieweit aber diese Zwistigkeiten historisch gefestigt sind und wie optimistisch oder pessimistisch demzufolge der Blick in die Zukunft sein muss, darüber gab es durchaus unterschiedliche Ansichten. Radio Prag hat am Rande der Veranstaltung den Abgeordneten Karel Kühnel gefragt, worin seiner Meinung nach die Ursachen für das, wie er es nannte, etwas verkrampfte Verhältnis der beiden Staaten bestehen.
Auf der tschechischen Seite haben wir den Fehler gemacht, von Anfang an nach 1989, dass wir die Hauptpartner nur in Washington, London, Paris gesehen haben, dass wir unsere Nachbarn vernachlässigt haben, dass wir sie nicht ernst genug genommen haben, nicht nur Österreich, das betraf auch Polen zum Beispiel. Und das hat sich nicht ausbezahlt, das ist ganz klar. Von der österreichischen Seite mussten wir mit ansehen, wie vor allem nach dem EU-Beitritt Österreichs dieses Land mit den eigenen Problemen so überlastet war, dass es die Probleme der Nachbarn nicht mehr so wahrgenommen hat wie früher. Österreich hat es versäumt, sich selbst zu dem Fürsprecher für die mitteleuropäischen Kandidatenländer zu machen.
Der Presseattaché an der österreichischen Botschaft, Gregor Schusterschitz, will hingegen nicht unbedingt von einem verkrampften Verhältnis sprechen.
Ich glaube, dass das Verhältnis eigentlich weniger verkrampft ist, als man gemeinhin glaubt. Also gerade die letzten Monate zeigen so eine starke Dynamik in den bilateralen Beziehungen, dass man sehen kann, es hat zumindest ein janusköpfiges Gebilde, dieses Verhältnis. Es kann zwar auch Probleme geben, aber auch auf der anderen Seite sehr enge Beziehungen.
Wie auch immer aber die Interpretation des Status quo in den nachbarschaftlichen Beziehungen aussieht, einig war man sich darüber, dass die gemeinsamen Interessen viel zu groß seien, als dass man es sich erlauben könnte, in der EU nicht möglichst eng zusammenzuarbeiten. Eine weitere Verbesserung des Klimas zwischen Tschechien und Österreich werde die logische Folge sein.
Die Verzeichnisse des ehemaligen kommunistischen Geheimdienstes STB sorgen in Tschechien wieder einmal für Aufregen. Die mehreren Bücher umfassenden Namenslisten wurden in einer erneuten Fassung vom Innenministerium herausgegeben. Schon bei der ersten Ausgabe der STB-Verzeichnisse im März dieses Jahres hat es einen großen Run auf die Behörden gegeben. Ähnlich, obwohl doch ruhiger, verlief es am Dienstag. Über 1000 Ausdrucke wurden an drei Orten in Tschechien verteilt und nur noch 100 blieben am Ende des Tages übrig. In der ostböhmischen Stadt Pardubice waren sogar die 240 Verzeichnisse innerhalb einer Stunde vergriffen und es hat Menschen gegeben, die die Nacht hindurch gewartet haben. In Prag wiederum verlief alles viel ruhiger als im März. Ein Vertreter des Innenministeriums sagte der Nachrichtenagentur ČTK, dass es am Dienstag kein Gedränge und keine Beschimpfungen gegeben habe, im Unterschied zur Verteilung der ersten Ausgabe. Die meisten Interessierten geben an, dass sie endlich erfahren wollten, warum ein Familienmitglied verfolgt oder an seiner Tätigkeit gehindert wurde und wer diejenige Person war, die ihn bespitzelt hat. Es sind aber nicht nur ältere Menschen gekommen, die die kommunistische Ära selber durchlitten haben, sondern auch junge Menschen, die das Verzeichnis als Zeitdokument bewahren wollen. Und worin unterscheiden sich die beiden Ausgaben der SDP-Verzeichnisse? Hierzu sagte für den Tschechischen Rundfunk der stellvertretende Innenminister Wladimír Zeman Folgendes.
Es gibt einen Zusatz, den 13. und 14. Teil, der einige Namen der SDP-Mitglieder ersetzt. Des Weiteren wird neu angemerkt, wenn Gerichte über die unrichtige Aufnahme von einigen Personen in diese Liste entschieden haben. Es wurden auch mehrere festgestellte Fehler korrigiert.
Im Vergleich zu März gibt es über 9000 neue Namen. Es fehlen 15 Namen, die in den Verzeichnissen im März nicht hätten erscheinen sollen. Die ursprünglichen Verzeichnisse haben an die 75.000 Namen umfasst. Im Zusammenhang mit dem immer näher rückenden EU-Beitritt der Tschechischen Republik fragte ich den Präsidenten des tschechischen Caritasverbandes Miroslav Fiala nach seinen Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit den EU-Ländern. Er wies darauf hin, dass bei der internationalen Kooperation im humanitären Bereich keiner nach der religiösen Orientierung der Organisation, sondern eher nach deren konkretem Engagement fragt.
Unsere interne oder innere Motivation ist eine christliche Prägung. Das ist selbstverständlich. Aber in der praktischen Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen, staatlichen oder anderen, christlichen oder auch säkulären, wir können nicht benutzen unseren Katholizismus. Wir müssen pragmatisch zusammenarbeiten und in der Sozialaushilfe und unseren Projekten und in praktischen Aushilfsorganisationen, wir müssen so pragmatisch präsentieren und arbeiten wie andere Organisationen. Ich habe gelesen und gesagt, dass Professor Paul Zulehner aus Wien, ein Pastoraltheologe, erklärt in diesen Wochen, dass die Welt ist von 85% pragmatisch, die Orientierung. Und wenn wir konkurrenzfähig sein sollen, dann müssen auch sich auf dieser pragmatischen Linie bewegen. Und anders könnten wir nicht so in der Welt, wie Sie gesagt haben, sich präsentieren, wie jetzt unsere Lage ist.
Bedeutet das, dass die christlich orientierten Organisationen etwas realistischer sein sollen? Dazu noch einmal Miroslav Fiala.
Ja, in manchen Diskussionen fehlt diese realistische Seite. Man ist zu viel idealistisch. Entweder skeptisch bei uns in Tschechien oder idealistisch. Und wir müssen in der Mitte sich bewegen. Und wir müssen respektieren die allgemeine Tendenz, die jetzt in West, aber nicht nur in Westeuropa, auch in Mittel- und Osteuropa herrscht. Ja? Also wir müssen, wie gesagt habe, zwar christlich und akzeptabel sein, aber man muss in der täglichen Praxis so austreten und so sich präsentieren, wie andere Organisationen, und die Motivation, die christlichen Ideen sind unser Hauptgesetz, aber darüber kann man nicht sprechen. Sonst werden wir nicht akzeptieren werden und wir wären als ärmere Brüder zwar gute Menschen, aber nichts mehr angenommen werden. Das wäre schlecht.
Wenn einer eine Reise tut, dann hat er viel zu erzählen. Bezogen auf das Fahren mit den tschechischen Eisenbahnen, České dráhy, hält dieses Sprichwort zumeist nur diese Attribute parat: schmutzig, zu langsam und wenig Komfort. Doch das soll sich ändern, denn spätestens mit dem Fahrplanjahr 2005 wollen die České dráhy auch Hochgeschwindigkeitszüge auf der von ihnen bedienten Hauptstrecke Dresden-Prag-Wien einsetzen. Lothar Martin stellt Ihnen diesen Zug, den tschechischen Pendolino, etwas näher vor.
8 Jahre hat es seit der Vertragsunterzeichnung gedauert, bis der erste von 7 Hochgeschwindigkeitszügen, die künftig auf den Haupttrassen der Tschechischen Republik und auf Teilstrecken der sie umgebenden Nachbarländer zum Einsatz kommen, am Dienstag auf dem Prager Hauptbahnhof der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Da sich der ursprüngliche Lieferant, das Konsortium CKD Fiat Siemens, mehrfach umstrukturierte, lag das Projekt 5 Jahre lang auf Eis, ehe der Auftrag von der Gesellschaft Alstom übernommen wurde. Und dieses internationale Konsortium präsentierte nun am Dienstag das tschechische Modell aus der Reihe seiner Pendolino-Züge, die bereits in 8 europäischen Ländern verkehren. Es sei ein Modell, auf das man stolz sein könne, erklärte Alstom-Generalpräsident Emil Galokri, und er fügte auch gleich hinzu, warum.
Weil das in der Tat der erste interoperative Zug ist, der mit einem Dreispannungssystem bestückt ist, denn er kann sowohl auf Elektrifizierung mit 3 Volt als auch mit 15 oder 25 Volt eingesetzt werden.
Diese Spannungen findet man bei den Elektrifizierungen in Tschechien, Österreich und Deutschland vor, sodass der Pendolino hier problemlos verkehren könne. CDK-Direktor Peter Kosal nennt jedoch noch einen Vorteil, der für den Pendolino spricht.
Er ist ausgerüstet mit einer speziellen Neigungstechnik, die es ihm ermöglicht, auch auf kurvenreichen Strecken mit einer Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern zu fahren.
Da die Strecken in Tschechien in der Tat sehr kurvenreich sind, erhielten halt gerade der Pendolino und seine Hersteller vor 8 Jahren den Zuschlag bei der Auftragsvergabe. Doch nun soll sich die Investition der 4,2 Milliarden Kronen, so der Preis für alle 7 Züge, auch auszahlen. Wie, das verriet der tschechische Verkehrsminister Milan Šimonovský in seiner Großansprache.
Dieser Zug verkürzt die Fahrzeit von Prag nach Brünn auf 2 Stunden, aber damit noch nicht genug. Der Zug ist in der Lage, in alle europäischen Hauptstädte zu fahren, und ich denke, dass wir mit unseren Nachbarstaaten auch diesbezügliche Vereinbarungen treffen werden. Dann wird uns dieser Zug auch auf längeren Strecken repräsentieren, als dies nur in unserer Republik der Fall wäre.
Mit der Bundesrepublik Deutschland und mit der Republik Österreich ist man bereits übereingekommen, dass der Pendolino zumindest bis nach Dresden bzw. bis nach Wien verkehren wird. Allerdings fahrplanmäßig frühestens im Frühjahr kommenden Jahres, da der Pendolino bis dahin noch mehrere Tests bestehen und von den jeweiligen Landesbehörden die entsprechende Betriebserlaubnis erhalten muss. Als spätere Ziele sind dann auch Bratislava, Budapest und Warschau im Gespräch.
Damit ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit dem Sportreport und Lothar Martin.
Ahoi und willkommen zum Sportreport von Radio Prag, bei dem wir uns heute ganz hoch hinaus in die Lüfte schwingen wollen. Denn Ende Mai, also vor rund einem Monat, fand im südmährischen Jihlava Iglau die 2. Weltmeisterschaft der Damen im Segelfliegen statt, über die wir heute ausführlich berichten wollen. Dazu habe ich mir die Fachkompetenz der Studentin der Kommunikationswissenschaften an der Uni Enschede und angehende Journalistin Anna Heinig gesichert, mit der ich das folgende Gespräch geführt habe.
Frau Heinig, in der letzten Maiwoche, abschließend mit dem 1. Juni, fanden im tschechischen Jihlava Iglau die 2. Segelflugweltmeisterschaften der Damen statt. Wie groß war eigentlich die Teilnahme bei diesen Weltmeisterschaften und wer setzt sich letzten Endes in den 3 Disziplinen durch?
Ja, aus 13 verschiedenen Nationen gingen insgesamt 42 Pilotinnen an den Start. Die größten Teilnehmerländer waren die Tschechen und die Deutschen mit jeweils 9 Pilotinnen. Am Ende dominierten dann die Deutschen mit 2 WM-Titeln für Cornelia Scheich in der Standardklasse und Christine Groth in der Clubklasse. Der 3. WM-Titel ging dann in der Rennklasse an die Tschechin Alena Netusilova. Ihre Teamkollegin Hanna Vukrinkova konnte sich immerhin über die Bronzemedaille in der Clubklasse freuen.
Den Ergebnissen und der Teilnahme zu folgern sind Deutschland und Tschechien in dieser Sportart bei den Damen, ich sag mal, die Segelflug-Top-Nationen. Ist dem so und wenn ja, warum?
Ja, das kann man zumindest in diesem Jahr so sagen. Vor allem die Deutschen spielen im Segelfluggeschäft eine große Rolle. Polen und Großbritannien zählen aber auch zu den stärksten Konkurrenten. Wie in Tschechien ist das Segelfliegen in Deutschland bisher nur eine Randsportart, aber in der Bundesrepublik ist es dann doch einfacher, diesen Sport zu finanzieren, dadurch das vielleicht doch größere Interesse in der Bundesrepublik. Denn die Flugzeuge sind mit den neuesten technischen Geräten ausgestattet und doch nicht gerade günstig. Gerade in Tschechien hatten die tschechischen Pilotinnen aber einen großen Vorteil. Sie kannten natürlich das Wettkampfgebiet, das sich beinahe über die gesamte Republik erstreckte. Doch muss man für die Organisation auch sagen, dass die anderen Nationen dem Organisationsteam ein großes Lob ausgesprochen haben. Denn dieses Gebiet rund um Jihlava habe topologisch unheimlich viel zu bieten und es mache einfach Spaß, dort zu fliegen.
Sie haben gesagt, Polen und Großbritannien zählen auch zu den Konkurrenten. Waren die gar nicht am Start diesmal?
Die waren auch am Start, aber im Endeffekt haben sich dann doch wohl die Deutschen und Tschechen durchgesetzt. Die Tschechen hatten gerade in den Anfangstagen, wo die Wetterbedingungen noch alles andere als ideal waren, die Nase vorn, haben sich in allen 3 Klassen in die Führungsposition setzen können. Mit dem besseren Wetter haben die Deutschen dann aber zu ihrer Form gefunden und sich am Ende dann größtenteils doch durchsetzen können.
Sie haben es auch schon mehrfach erwähnt, es gab drei Klassen. Können Sie diese drei Klassen kurz beschreiben? Wo liegen die Unterschiede?
Ja, viel zu beschreiben gibt es da nicht. Es gibt also die Rennklasse, die eigentlich beste Klasse. Dann gibt es die Standardklasse und die Clubklasse. Das einzeln zu erläutern geht jetzt eigentlich über unsere Möglichkeiten hinaus, denn die Unterschiede liegen eigentlich nur in der Bauart und in der Spannweite der Segelflugzeuge. Ansonsten gibt es da keine Unterschiede.
Erklär mal es für unseren Hörern ganz einfach. Was bedeutet Segelfliegen? Was müssen die Pilotinnen können? Müssen sie Figuren können? Müssen sie am schnellsten gewisse Zielorte erreichen? Was ist der Sinn, sage ich jetzt mal, einer Segelflugweltmeisterschaft?
Also erstmal bekommen die Pilotinnen jeden Morgen bei einem kurzen Briefing aktuelle Informationen über die Wetterbedingungen und dann werden die einzelnen Leistungsklassen ihre Tagesaufgaben zugeteilt bekommen. Entweder steht dann ein sogenannter Streckenflug auf dem Programm, das heißt eine festgelegte Strecke, zum Beispiel ein Dreieck, muss abgeflogen werden. Als Eckpunkte dieses Dreiecks dient dann zum Beispiel ein Kirchturm, eine Kreuzung oder ein anderer markanter Wendepunkt, den die Pilotinnen umfliegen müssen. Dann eine zweite Möglichkeit, ein Tagesprogramm für die Sportler festzulegen, das sind die sogenannten Area Tasks. Gebietsaufgaben. Auf der Landkarte wird dann ein Kreis oder ein Tortenstück eingezeichnet, in dem bestimmte Punkte in einer beliebigen Reihenfolge anzufliegen sind. Das Ganze ist dann natürlich ein wenig anspruchsvoller, weil die Aktiven da selber die Ideallinie finden müssen. In der Wertung geht es dann natürlich vor allem um die Geschwindigkeit, in der man diese Aufgaben erledigt hat. Die Rückkehr zum Segelflugplatz ist natürlich auch wichtig, gelingt aber nicht immer. Und somit dauert ein Wertungstag für die Pilotinnen dann 4 Stunden, bis sie ihre Aufgaben erledigt haben ungefähr.
Können wir das mal, wenn man das nicht fachmännisch zusammenfasst, so ein bisschen mit dem Orientierungslauf am Boden gleichsetzen, dass man gewisse Punkte anfliegen muss in einer gewissen Zeiteinheit, dass es um Schnelligkeit und Geschicklichkeit geht.
Genau. Und natürlich sich bei den Wetterbedingungen, die an diesem Tage herrschen, sich vernünftig auszukennen, vernünftige warme Aufwinde zu finden, wo man wirklich ideale Bedingungen hat.
Sie haben die Wetterbedingungen angesprochen. Sie sagten, die Tschechen hatten Vorteil bei schlechtem Wetter und die Deutschen dann bei guten Wetter. Wie waren die Wetterbedingungen allgemein? Wie lange erstreckten sich die Wertungstage?
Die Wertungstage gingen insgesamt über 2 Wochen. Allerdings waren nur 9 Wertungstage möglich, da teilweise die Wolken zu tief hingen. 800 bis 900 Meter sind eigentlich die Mindesthöhe. Oder es hat zu viel geregnet. Teilweise gab es eine Pause von 3 Tagen, halt wegen zu schlechter Wetterbedingungen. Aber ansonsten kann man sich über das Wetter im Großen und Ganzen nicht beschweren.
Also wenn Sie sagen 2 Wochen, das heißt, die Segelfliegerinnen mussten für ihre Medaillen hart arbeiten.
Doch, auf jeden Fall. Es stand jeden Tag ein anderes Programm zur Auswahl und es gab jeden Tag ab morgens um 7 Uhr wirklich bis abends um 11 viel zu tun, vor allem wenn man dann es mal nicht geschafft hatte, auf dem Flugplatz zu landen und zurückzukehren. Dann mussten nämlich die Teams ankommen und mit den Segelfluganhängern die Sportlerinnen teilweise 60 bis 100 Kilometer abseits von Jihlava wieder einsammeln.
Sie haben aber auch gesagt, dass die Organisation in Tschechien sehr prima war und ich glaube, die 2 Wochen, auf die sich die Pilotinnen vorbereiten, das ist das Salz in der Suppe, die Weltmeisterschaft. Wie ist eigentlich das Zuschauerinteresse für diese Sportart allgemein? Wie war es in Jihlava? Wie war die Atmosphäre dort?
Ja, die Atmosphäre, man kann sich das nicht als wirklich Großveranstaltung wie Fußballspiele natürlich vorstellen. Es sind keine tausende Zuschauer, die bei einer solchen WM angezogen werden. Denn man muss einfach klipp und klar sagen, außer dem Start und dem Zielflug gibt es für Außenstehende nicht viel Spektakuläres zu sehen. Der Wettbewerb selber erstreckt sich halt in der Luft und da kann man nicht viel beobachten. Und selbst beim Zieleinflug gibt es für die Zuschauer, vielleicht Fans, gibt es einfach wenig zu sehen, wenig zu jubeln, denn die Ergebnisse werden wegen des schwierigen Wertungssystems meist 1 oder 2 Stunden später nach der Zielankunft erst bekannt gegeben. Das ist ein bisschen schade, aber dadurch ist halt das Zuschauerinteresse nicht so groß wie bei anderen Sportarten.
Okay, dann ist das wirklich eine Sportart für Liebhaber. Also das heißt, die sie betreiben, die machen das gern, genau. Sind gerne in der Luft. Ich möchte vielleicht gerade was zum Wertungssystem erfahren. Wie kann man sich das vorstellen? Wird das bewertet, dass sie diese richtigen Zielpunkte schnellstens anfliegen? Kann man diese Koordinaten irgendwie vermessen oder wie wird das ungefähr möglich gemacht?
Dank der wirklich modernen Ausstattung der Flugzeuge werden die einzelnen Koordinaten natürlich eingegeben und man kann wirklich anhand des Flugzeuges hinterher nachvollziehen, ob die Pilotin auch wirklich um diesen Punkt geflogen ist, ob sie da gewesen ist. Als es diese Technik früher nicht gab, wurde das anhand von Fotos gemacht. Dann wurden da halt Fotos gemacht, ob bestimmte Pilotinnen dieses Ziel erreicht haben, dieses Zwischenziel. Inzwischen geht es alles über die Technik im Flugzeug und das kann man dann dadurch später nachvollziehen.
Wo wird denn die dritte Weltmeisterschaft im Segelfliegen der Damen stattfinden und wann wird das sein?
Es geht 2005 nach Deutschland. Die dritte Segelflug-WM der Frauen wird dann in Klix in der Nähe von Bautzen stattfinden.
Damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.